mal was, Gunnar?
Hallo.
Gut. Das passt. Wir sitzen zu viert heute in einer Hütte. Wo sind wir denn jetzt?
Wir sind am hohen Elbufer
zwischen Lauenburg und
Elbufer an der Elbe. Bei genau. Lauenburg und Tesperhude, Geste 8, so die Ecke. Ne? Wir machen jetzt live Podcast.
Ja, wir, damit ihr das wisst. Nils Thomsen, Gunnar Detlefsen, Alex. Alex mit einem schönen Rad. Übrigens ein Canyon Mountainbike, so wie es sich gehört. Und Gunnar und Nils in einem Gravelbike da, aber trotzdem willkommen. Wir sind ein Stück Hackenpedderroute gefahren und haben uns heute zum Overnighter verabredet, denn morgen ist Nils deine Gruppenauswahl, die erste dieses Jahr, ne? Das bietest du ja immer an. Und da geht's ab Lauenburg dann ein Stück Hackenpeter-Strecke, ist das richtig?
Genau, wir machen sozusagen, ich habe ein bisschen was an der Route für dieses Jahr geändert und die Idee war, das nochmal zu scouten und als Gruppenausfahrt dann so anzubieten. Eigentlich mache ich die Gruppenausfahrten, um Werbung zu machen für das Event auch, aber es ist schon ausgebucht.
Sehr freudig, wie viele sind da jetzt angemeldet? Also wie viel kannst du machen?
130 habe ich zugelassen, sind jetzt da und ich gehe davon aus, dass ein paar wieder absagen kurzfristig, sodass man am Start vielleicht so um die 100 hat, schätze ich.
Wann geht's los nochmal? Im Juli, ne? Irgendwann. Ich vergesse das.
Das ist der 15. Juni, eine Woche vor der Kieler Woche.
Okay.
Letztes Jahr war es aber im Juli, aber da regnet es immer so viel.
Aber dann kommt man ja theoretisch direkt zur Kieler Woche an. Beabsichtigt?
Genau. Wer quasi eine Woche fährt, der kommt zum Start zur Kieler Woche. Das größte Segel-Event weltweit.
Und Segel-Events Kiels.
Nee, weltweit. Und genau, wer das noch nicht kennt. Aber es sind von den Anmeldungen, habe ich im Überblick, die Hälfte, 50, 60, kommen so aus Schleswig-Holstein, 30 aus Kiel, aber auch viel aus Hamburg und Lübeck und Flensburg und so. Also die kennen die Kieler Woche sicherlich schon, wenn sie da nicht zu viel getrunken haben.
Ja, dann wissen sie, dass sie da nicht hinfahren. Ne?
Ja.
Oder ist die gut? Was ich mal nur gehört habe, ist, Camp David und Frischbrötchen.
Wie sagt hier, das größte Volksfest des Nordens soll ja der Dom sein und es ist ähnlich, nur noch größer.
Ja, okay, gut. Dann lasst euch Zeit. Muss man da nicht ankommen. Was ist denn jetzt eigentlich, nicht wundern, weil Alex und Gunnar, die trinken gerade ein Bier und gucken irgendwas und so. Mit Gunnar quatschen wir gleich nochmal. Wir wollten jetzt erstmal noch Hackenpedder besprechen, was da jetzt so neu ist. Also du hattest ja nach wie vor, hast du ja zwei Runden im Angebot, 600 und 1000. Ne?
Mhm.
Und man kann mit der 600er anfangen und dann spontan, wenn es gut rollt und man Spaß hat, auf die 1000er wechseln. Ne?
Genau, also das ist, ich nehme es jetzt nicht so ernst und die Teilnehmenden haben sich aber angemeldet für die bestimmten Routen. Manche fragen, ob sie spontan switchen können oder so, auf gar kein Problem. Es ist so, dass bis Kilometer 600 die Routen identisch sind und man dann einen Checkpoint hat und dann, je nachdem wie gemütlich es da ist, kann man bleiben oder man fährt den Shortcut oder man macht nochmal 400 Kilometer durch das härtere Gelände eigentlich.
Ja, und sowas, was wir heute hatten, ist das härter? Wir waren heute 75 Meter auf Wildschwein zu furchten Passagen unterwegs.
Also was heute war eigentlich noch normal. Es wird morgen, was wir so wird eher das härtere. Also es ist halt der Offroad-Anteil geht quasi so ab Kilometer 650, 700 geht es dann los und die meisten Höhenmeter sind hier im Osten. Es ist so, dass Schleswig-Holstein sich aufteilt eigentlich. Die eine Seite ist flach und nordfriesisch geprägt mit Deichen, viel Gegenwind und die Wirtschaftswege sind alle sehr gut asphaltiert und der Osten, so, da hat man den höchsten Berg auch. Man sagt die holsteinische Schweiz auch und das merkt man in den Höhenmetern und am Gelände und deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Letztes Jahr war die Route entgegengesetzt, dieses Jahr ist sie entgegengesetzt, weil sie letztes Jahr eben gestartet ist. Und jetzt hat man das sozusagen am Ende. Wenn es am Anfang ist, finde ich, ist es wahrscheinlich eigentlich noch schöner, aber es hat sich mit den, was nämlich jetzt neu ist, mit den Checkpoints so ergeben, dass es mehr Sinn macht, die Route andersrum zu fahren. Und auch die Idee ist sozusagen, wenn man jedes Jahr einen Shortcut hat, dass theoretisch die Person auch jedes Jahr einen Shortcut fahren kann und dann über zwei Jahre verteilt hat man auch die ganz Schleswig-Holstein gesehen.
Genau, also die Checkpoints sind was Neues. Sag doch mal kurz zu denen was. Was passiert an den Checkpoints? Man, also Hat man so eine Art Privé-Karte jetzt oder wird das auf die Mütze gestempelt?
Ja,
das also, schöne Mützen.
Also einmal ist ja das neue, letztes Jahr waren 25 am Start, von 50 Gemeldeten sind dann einfach nicht so viele gekommen. Und jetzt hat das irgendwie Interesse gefunden und es war total schnell ausgebucht und deswegen sind mehr da. Ich habe gesagt, ich würde gerne einen Unkostenbeitrag, der auf freiwilliger Basis so basiert, ab 30 Euro und dann wird gespendet 30, 50, 70, 100, 150. Ja. Und mit dem Geld wollte ich dann eben was machen, was auch eigentlich zu Einsteigerinnen oder einfach der Community zugutekommt. Und deswegen habe ich gedacht, das Wichtigste ist, Checkpoints zu machen, weil man da zusammenkommt. Und da habe ich jetzt zwei in diesem Jahr gemietet und da ich das ja hauptsächlich alleine mache und mit Hilfe von Freunden und ein paar Freiwilligen, habe ich die so gelegt, auch an die Strecke, dass ich an beiden Strecken dann da sein kann. Mhm. Und die erste ist bei Kilometer 250 in Dänemark, so ein schöner Shelter. Da gibt's dann WC und Dusche garantiert. Man hat 20 Holzliegeflächen in den Sheltern.
Die hast du geblockt dann für ein paar Tage, oder?
Ich habe genau von Samstag, Sonntag, also zwei Nächte,
ja,
so Samstag okay. bis Montag. Und wer dann extrem langsam ist und sagen, drei Tage braucht für die 250 Kilometer, der wird dann nicht, der trifft dann niemanden an. Aber der nächste Checkpoint ist dann bei Kilometer 600. Das hat dann den Hintergedanken, dass ich die zwei Tage am ersten bin und dann bei dem zweiten auch. Wer jetzt super schnell ist und in weniger als 48 Stunden die 600 Kilometer fährt, der wird mich dann verpassen, weil ich noch nicht da bin. Aber es ist dann eben logistisch nicht anders möglich. Ich könnte natürlich noch andere Personen fragen, aber bisher habe ich da jetzt...
Und Gunnar will ja nicht.
Nee, Gunnar macht immer nur Fotos und steht am Wegesrand und winkt.
Ja, das ist der Plan.
Ja, aber der Hauptgedanke ist sozusagen, dass es auch nett ist, wenn man bei Kilometer 250 wird man wahrscheinlich auch noch ein paar andere treffen.
Ja.
Und dass man da sich austauschen kann. Oder so, also mein Wunsch ist sozusagen auch, ich habe extra so gebucht, dass ich immer ein Feuer machen kann, dass man sich auch aufwärmen kann. Noch ein paar Snacks, man kann Wasserflaschen auffüllen, man kann Handys laden, also all das, wo man sich so Gedanken drüber macht, wenn man Fahrrad fährt. Also, dass man da diesen Komfort hat und auch weiß, man kann da ein Zelt aufbauen oder man kann sich in diesen Shelter legen.
Oh, jetzt kommt da ein Schnellboot, ne?
Das ist die Wasserschutzpolizei bestimmt, die sucht uns.
Die sucht uns schon, ja.
Nee, und der zweite Checkpoint habe ich, ist total netten Jugendzeltplatz in Wittenborn, das ist beim Segeberger Forst, der größte Wald von Schleswig-Holstein, das oder zusammenhängende Waldgebiet. Und die haben gesagt, sie finden das Projekt Hackenpeter super. Sie wollen jetzt von mir keine Miete und gucken, dass sie ihre Gruppen unterkriegen. Dann eigentlich so Jugendgruppen mit pädagogischem Hintergrund die ganzen Wochen, verschiedene Programme. Und die haben jetzt die Grillhütte für mich dort reserviert, stellen zwei Zelte auf, wo geschlafen werden kann. Ich kann mit meinem Wohnmobil dann daneben auch stehen, dass ich sozusagen dann auch immer da bin und das komfortabel habe.
Ja, kannst also, guck mal, das habt ihr nicht.
Und die können da auf dem Sofa am Feuer sitzen. Ich habe jetzt da nochmal angefragt, wie wäre es mit warmem Essen, ob das dann und krieg da noch ein Angebot. Und
ja, ist ja okay, wenn man sich da was kaufen kann. Ja, also das ist ja super, wenn die Möglichkeit besteht.
Ja, und ja, im Idealfall, wenn das Angebot gut ist, ob Hackenpeter die Kosten auch noch übernehmen kann sogar.
Ja, und das wäre natürlich sehr generös. Ansonsten hätte ich einfach diese pädagogischen Jugendgruppen dazu verpflichtet zu kochen. Dann können sie mal was machen.
Nee, die haben da eine gute Küche, sagen sie selber.
Ja.
Aber ich würde auch sagen, ich habe eine gute Küche, wenn ich über meine Küche rede.
Okay, also Checkpoints sind die eine Neuerung, also die zwei, ne? Zwei Checkpoints
hast du. Zwei Checkpoints,
genau.
Privé-Karte in dem Zusammenhang hat, dachte ich, ist auch sinnvoll. Man kann Stempel an den Checkpoints holen.
Ja.
Es gibt am Start noch einen Stempel und es gibt so einen Bike-Check von dem Velo-Center, was quasi auch finanziell mich ein bisschen unterstützt und die Veranstaltung am Anfang mit einer Warm-up-Veranstaltung, dass man auch am Anfang nochmal zusammenkommt und Zeit hat.
Velo-Center Kiel.
Ja, das ist ein Fahrradladen in Kiel. Und am Abend vorher sozusagen ab 18 Uhr mit Essen, Getränken und man da einfach auch sich schon registrieren kann, seine Kappe abholen kann und vier Stunden nochmal den Abend vorher, wer jetzt weit anreist, dass man da auch noch was da am Abend vorher hat.
Da kann man auch das Tretlager nochmal wechseln, Gunnar.
Das ist auf jeden Fall praktisch.
Genau, Bike-Check und dann gibt es da einen Stempel. Und dann gibt es noch einen Stempel, ist jetzt so in Konzeption, in Absprache mit Böttcher, das müssen wir nochmal gucken. Und ja, so, dass man da einen Fahrradhersteller in Schleswig-Holstein auch nochmal antreffen kann oder kennenlernt.
Ja.
Und die Karte, da soll dann auch Teil ein Mini-Roadbook mit drauf sein und die Schleswig-Holstein-Karte, dass man auch da einen Überblick hat, wenn man aufblättert mit den Stempeln, wo bin ich gerade, in so einem schnellen.
Ich fand, also die Idee finde ich ziemlich gut, weil das hat mir beim Bohemian Border Bash Race so gefallen, diesen Ausweis, der aber auch nochmal so ein bisschen mehr Kontext mitliefert und dann auch über die Checkpoints natürlich ein bisschen was erzählt. Ne? So, dass, ich meine, gut, das ist eine Ausbaustufe vielleicht für den Hackenpeter, dass man das dann irgendwann sogar nochmal mit historischen Hintergründen aufwertet, ja, so, aber das finde ich ziemlich cool.
Ich bin ja Grafikdesigner, deswegen ist das für mich quasi kein Problem, sowas zu erstellen. So. Und mein Konzept mit diesen wildes SH, diesen freien Zeltplätzen, da ist es dann wichtig, dass ich die auch dort auf der Karte verzeichne, so, dass man das auch nochmal sieht. So, dass es jetzt, muss man dann sehen, wie viel da alles noch reinkommen kann. Im Moment ist es eine DIN A6 Klappkarte mit vier Seiten. Das ist, wenn man es aufgeklappt hat, man eine DIN A5 Karte Übersicht hat, sozusagen im Hochformat. Aber ich glaube, das ist eine Übersicht, die man ganz gerne dann hat. Dann weiß man, ich bin jetzt hier oben gerade in Dänemark oder ich bin jetzt gerade in Husum, ich habe noch das und das oder ich kürze jetzt hier ab. Bahnhöfe sind dann noch markiert oder so.
Ja, was ich gut finde, ist ja auch das, was wir morgen dann machen, dieses ehemalige deutsch-deutsche Grenzgebiet, ne? Wo wir da bei Zarrentin sind wir da unterwegs auch. Das finde ich halt auch interessant, so dass man sich das auch mit angucken kann jetzt beim Hackenpeter, so in der Richtung. Hattest du, also von letztem Jahr zu diesem Jahr, hast du sehr viel verändert an den Strecken?
Nee, ich würde sagen wenig. Also heute zum Beispiel, der Shortcut ist halt neu, aber weil der eben von einer anderen Station zurück nach Kiel führt. Aber so an den 1000 Kilometern an der Strecke habe ich, ich würde mal sagen, von 1000 Kilometern vielleicht 70 Kilometer sind neu.
Okay.
Also finde ich jetzt im Verhältnis auf die Strecke gesehen nicht so viel.
Ja, ein Zehntel, ne?
Heute den Barocker Jägerspark, ist ja auch Kultur. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber da sind wir heute durchgefahren. Das war so ein richtig großer Garten, so ein bisschen wie man den jetzt nicht von den Schlössern in Frankreich vergleichbar, aber wenn man will, kann man das
dann sagen. Sanssouci Schleswig-Holstein. Ja, wir hatten ja heute noch eine Bunkeranlage. Ich packe mal kurz meine Jacke aus, falls es raschelt. Was ist ja dann doch? Obwohl es jetzt sehr angenehm warm ist, ehrlicherweise.
Ja, ich schwitze gerade in der Jacke.
Nee, ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich sonst auskühle.
Sorry.
Und ich werde heute auf jeden Fall meine Radhose ausziehen. Das mache ich nie normal, diese Fehler.
Aber wir haben auch noch nicht geklärt, wer wo schläft eigentlich in dieser Hütte, ne?
Ja, das müsst ihr euch, also da könnt ihr, liebe Zuhörenden, auch zu abstimmen jetzt. Aber so lange warten wir nicht. Das ist eine, die ist recht groß, die Hütte, aber sie ist durch einen sehr großen Tisch in der Mitte sozusagen raumfüllend belegt und an den Seiten gehen Bänke ringsherum, auf denen man aber schlafen kann. Und jetzt ist die große Frage, wer schläft auf dem Tisch?
Aber richtig komfortabel sind die Bänke nicht, sie sind nur so 60 cm
lang, ja. Isomatte. Ich weiß auch nicht, ob die Isomatte sich hier in Splitter zieht. Vielleicht nehmen wir erstmal deine, die eh kaputt ist.
Ich habe eine Rettungsdecke, die da drunter kommt.
Ah, schön. Na gut, ich kann den Biwaksack drunter legen.
Ja.
Naja, Prost erstmal.
Und drei können auf der Bank liegen und einer muss auf dem Tisch schlafen, ne?
Einer muss auf dem Alex, Prost.
Tischkante.
Tischkante oder Zähne. Oder Auge. So.
Genau.
Sag mal, Hackenpeter, da hatte ich, weil du sagtest jetzt gerade 70 Kilometer hast du neu gescoutet. Was ich ja, also ich habe auch so eine Idee, so ein, Prost Alex, Prost. Auch so ein Projekt in Schleswig-Holstein und ich merke halt, wie anstrengend das ist, Zeit zu finden, sowas zu scouten. Und da reden wir nicht über 1000 Kilometer oder 600 Kilometer. Wir hatten das, glaube ich, schon mal besprochen, aber für mich ist es immer wieder unbegreiflich, wie du das schaffst, diese ganzen Strecken dann zusammen zu scouten. Wie machst du das? Fährst du da die ganze Zeit irgendwo rum? Oder, ich meine, du bist ja viel unterwegs, aber fährst du mit dem Zug? Suchst du eine Teilstrecke, wo du nochmal gucken willst? Oder?
Also im ersten Jahr habe ich das so gemacht, da war ich, das war 22, das war nach dem Bohemian Border Bash, das ist in dem Jahr. Und da war ich echt fit in dem Jahr, weil ich so viel Training gemacht habe. Da bin ich teilweise ich bin von Kiel 300 Kilometer bis hier gefahren,
ja.
bis Lauenburg, 330 Kilometer, bin dann mit dem Zug nach Hause und bin einen Monat später, glaube ich, oder ein paar Wochen später mit dem Zug nach Lauenburg und bin dann 300 Kilometer nach Husum gefahren.
Ah, okay.
Es ist aber so, muss ich sagen, wenn man 300 Kilometer Rad fährt, dass man das eigentlich nicht mehr Scouten nennen kann.
Ja,
also man ist halt echt dann durch und man hat 300 Kilometer gesehen und weiß gar nicht mehr genau, was war jetzt so richtig gut. Man ärgert sich über ein paar Abschnitte, aber am Ende weiß man, es ist fahrbar und da ist jetzt nichts gesperrt oder man kommt da auch durch und ja. das ist so das Wichtigste gewesen.
Musstest du viel umplanen? Also was mich eben so beschäftigt ist, ich fahre jetzt, also ich habe mir eine Strecke ausgesucht, dann fahre ich die, dann stelle ich fest, nee, ist nicht. Dann mache ich vor Ort, mache ich Rerouting, gucke, muss mir das aber merken. Also klar habe ich dann den Track danach, aber so, das ist für mich schon wieder...
Ja, ich mache das, ich fahre das dann, ich markiere das quasi mit einem Screenshot und dann gucke ich das später nach und weiß einfach nur, die Stelle war scheiße.
Okay.
Und also ich fahre dann nicht an dem Tag da rum.
Mhm.
Jetzt dieses Jahr mache ich das so, dass ich es eigentlich quasi immer nur so 100, 150 Kilometer dann Etappen mir vornehme. Aber ich fahre dann auch mit dem Zug jetzt.
Mhm.
Also das nächste, also jetzt wird ja morgen gescoutet und wir haben heute schon. Und nächstes Mal wird dann von Husum zum Segeberger Forst sind 30, 40 Kilometer neu. Dann wird das in 2 Tage aufgeteilt.
Also du hast morgen 20 Versuchskaninchen, die du durch die Gegend jagst und dann gucken wir mal, was passiert.
Genau, aber die meisten Teile davon kenne ich schon und es wird kann nur besser werden.
Ah, okay.
Aber ja, also klar, bei 1000 Kilometer ist es viel Arbeit und wenn ich das jetzt so bei 60, 70 Kilometer mache, dann fahre ich die auch einfach ab und markiere mir nur da, war nicht gut.
Ja.
Guck doch nochmal da, was Neues und
ja.
dann fahre ich manchmal einfach auch nur dahin, fahre dann das und wieder zurück.
Okay.
Aber irgendwie, wenn ich scoute, mache ich das nicht so, dass ich wieder zurückfahre und sage, nee, das ist jetzt nichts.
Ja, ich hatte heute halt ab und zu mit Interesse verfolgt, wie du so sagtest, so, ah, das ist hier die Waldschenke, ja, da können wir nochmal markieren, ah, hier ist nochmal was, das hat vielleicht im Sommer offen, markiere ich mir mal gucken, so. Also du fährst ja quasi die ganze Zeit mit diesem Scan-Blick durchs Land.
Ja, ne? Tankstellen sind halt so und Café ist ja immer interessant für die Ehe.
Unterkünfte, wie hier dieser Hut hier,
ja.
diese Hütte.
Und genau, da ich eben ich das so wichtig fand, einsteigerfreundlich zu sein, fand ich das so wichtig, ein tolles Roadbook zu haben, wo man eigentlich selber keine Arbeit mehr reinstecken muss.
Mhm.
Und deswegen würde ich gerne einfach viele Sachen markieren. So, ich habe jetzt Fahrradläden in allen Städten rausgesucht. Ich habe so Läden, die halt lange aufhaben oder auch Automaten gibt's ja oft auf dem Dorf und einfach
Stimmt.
weiß Fanta oder so kriegt man da
Dorf,
oder ja, Bio-Novum Getränk.
Ja.
aber eine Idee war jetzt auch nochmal zu gucken, ob man einfach nochmal so Tankstellen, die 24-7 oder McDonald's, weil ja auch,
ja.
die haben ja auch manchmal so lange auf. Und dass, wenn das drin ist, dass man dann einfach auch weiß, ich fahre jetzt heute doch bis Kilometer 200, 250, weil ich weiß, da gibt es einfach noch was, auf das ich mich verlassen kann.
Mhm.
Und das finde ich, wenn man das im Roadbook hat, so.
Hast du auch so fahrradfreundliche Unterkünfte schon so drin? Also wir waren ja heute immer mal so, ah, Hotel hier, Hotel da. Da hatten wir drüber gesprochen, dass die auch mal gerne
Fahrradfreundliche Unterkünfte gibt es nicht.
Nee? Weil ich kenne das aus tatsächlich in Dänemark auf Fünen. Alex, die Hörenden, wir haben uns vorhin drüber unterhalten. Da gab es auch so Bike und Bett, so dieses Netzwerk vom ADFC. Und das war wirklich gut. Ne? Also da kommt man ganz gut an. Und jetzt hatte ich aber die Story gesehen von einem, der die Trans-Germany selber gefahren ist, jetzt vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen. Und der ist regelmäßig, der hat sich mal Hotels rausgesucht, wo er dann pennen wollte und ist dort abgewiesen worden. Also der ist teilweise dann, musste
dann
der ewig suchen,
ne,
weil er mit dem Fahrrad unterwegs war, dann natürlich bei dem Wetter dann manchmal halt auch aussah wie Gunnars Kette. No, und dann haben sie gesagt, nee, du darfst hier nicht rein, das Fahrrad darf hier nicht rein und gar nicht. Also
ja,
aber an Nils Route, muss man fairerweise sagen.
Ja, und die waren noch einfach heute, habe ich gehört.
Ja.
Nee, es gibt den Ochsenweg hier in Schleswig-Holstein,
ja.
ist auch recht schön, da geht ja von Dänemark bis Hamburg Wedel runter. Und da ist auch eine Fahrradroute, die ist ausgezeichnet durch Schleswig-Holstein. Und da gibt's Bike and Bed oder sowas, heißt
okay.
das. Und dann hatte ich das mir mal angeguckt und da steht 200 € die Nacht.
Was?
Ja, und dann, ich weiß nicht, dass die packen einfach nur Hotels, die in der Nähe der Route sind, dahin und sagen, das wäre jetzt hier ein Hotel.
Vielleicht kaufst aber du
das. Das ist nicht fahrradfreundlich.
Okay, ja. Ja gut, aber das ist ja dann. Weil es mir in den Kopf kommt. Also einmal, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja Moment mal, ich bin hier in Schleswig-Holstein oder in den, in Süddänemark da, wo der Hackenpeter so ein bisschen dran grenzt oder sowas. Und ich kenne doch jemanden, der fahrradfreundlich ist, dann kann er sich ja bei dir melden. Ne? Dann kann man ja mal gucken, ob das auf der Route liegt. Also man kann ja selber checken, liegt das auf der Route und so. Dann wäre das ja zumindest eine Info. Und das andere ist, weil wir vorhin drüber gesprochen hatten, du hast es ja gesagt, mit den Checkpoints und dann mit Böttcher und mit Velo-Konzept.
Velo-Center.
Velo-Center. Konzept noch nicht. Erstmal Center, dann Konzept, genau. Und Velo-Center. Wer also noch Tipps hat, wer vielleicht Interesse hat oder wo, so eine schleswig-holsteinische Herkunft auch hat, die sich gerne rund um Hackenpeter engagieren möchten, die können sich ja auch an dich wenden, ne, mit einem Tipp oder so.
Immer gerne, und das machen auch viele schon so. Ja. Also jetzt für morgen zum Beispiel fahren wir durch einen Wald, der ist erst ab Juni zugelassen zum Durchfahren wegen Schutz seltener Vogelarten. Und da habe ich 2 Nachrichten bekommen, dass dieser Wald jetzt gesperrt ist von anderen Fahrradfahrenden und meinten, dann umfahren wir den halt.
Ja.
Und genauso hatte ich vorher Tipps
gekriegt. Da fahren wir nachts durch mit Blendlicht.
Und Hupe.
Dann hören die uns nicht.
Wenn wir mit 20 Leuten fahren, dann kommen wir damit wahrscheinlich wirklich nachts.
Natürlich, bevor jetzt wieder Nachrichten kommen, natürlich machen wir das nicht. Wir fahren ohne Licht. So wie Alex vorhin im Dunkeln den Berg runter.
genauso hatte ich auch, als die Route öffentlich war, von vielen so Tipps gekriegt, hier, guck mal, das ist auch eine schöne Ecke, oder da kann man gut essen, da kann man gut schlafen, auch das ist ein netter Zeltplatz, Campingplatz Wakenitz da in Lübeck, so zum Beispiel kommt das schon öfter vor.
Ja, wie wird's Wetter?
Im Juni?
Ja, was, sag mal was, letztes Jahr war es doch regnerisch.
Ja, da war es ja im Juli.
Ach so, deswegen hast du in Juni gepackt.
Da ist immer 30 Grad
mit Sonne. Bodenfrost wegen der Mücken. Nee. Oh, ich habe gelesen, es soll eine Wespenplage geben in diesem Jahr. Ich weiß jetzt nicht hier, die Bild-Zeitung ist ja immer sehr konkret, aber sie sagte, Deutschland ist quasi auch deshalb schon am Ende.
Aber das ist ja erst im August meistens, ne?
Nö, ich vertraue der Bild und die hat gesagt, es geht jetzt los. Es war feucht, jetzt ist Attacke.
Ja. Im Juni, ja, es kann halt auch noch recht frisch sein. Wir hatten letztes Jahr im Juni den Overnighter, das war kalt da sogar nachts, um die 6 Grad am 2. Juni, jetzt ist er am 15. Wir sind letztes Jahr um die Zeit den Holy Gravel gefahren, Gunnar, Johann und ich. Und das war 30 Grad teilweise dann in der Sonne und das war richtig warm. Das war auch zum Mittsommer. Und ich habe es jetzt in Juni gelegt, weil wir in Schleswig-Holstein sind und da auch die lange Sonne haben zu der Zeit und dass man wirklich eigentlich, also wenn man nachts 6 Stunden schlafen will, dann fährt man immer im Hellen.
Okay.
Wenn man dann um 10 schlafen geht und sagen wir um 4 oder um 6 aufsteht, dann siehst du die eigentlich keine Dunkelheit und dann brauchst du noch nicht mal ein Licht.
Ja.
Perfekt für Alex, ja.
Ja, du, ja, fährt er wahrscheinlich ohne Pause sowieso. Im Juni, warte mal, ich hatte gerade einen Gedanken noch, weil du das sagtest, mit dem Juni und hell, fällt mir jetzt nicht ein. Keine Ahnung.
Die Kieler haben mir auch geschrieben, dass das Datum ja perfekt gewählt ist, weil zur Kieler Woche fängt immer pünktlich Sturm und Regen an.
Ach, stimmt. Ach ja, genau, das wollte ich sagen. Wir haben ja jetzt gerade 2 Tage, also wir kommen ja aus einer Kälteperiode. Wir haben jetzt den, was ist heute? 12. 12. April, morgen 13. Wir haben jetzt quasi heute und morgen richtig warm. Hier oben bis zu 21 Grad, glaube ich. Und dann kommt da schon wieder die nächste Kältewelle. Also so gesehen ganz gut abgepasst. Und dann wird das im Mai, Juni. Na, mal gucken. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass sich das da stabilisiert. Von daher.
Doch, ich glaube schon. Das ist ganz gut gewählt. Ich überlege, ob ich es im kommenden Jahr 25 vielleicht mal im September mache, so nach dem ganzen Sommer. Aber das sind alles noch so grobe Überlegungen. Erstmal dieses Jahr überleben und überstehen mit so vielen Teilnehmern. Ich habe auch so ein bisschen Respekt, ob vielleicht irgendwo aus irgendeiner Ecke Gegenwind kommt.
Ja.
Also eigentlich sollte es ja nicht, weil das eine tolle Sache ist. Aber es gibt ja immer jemanden, den es stört, wenn da drei Fahrradfahrer vielleicht auf dem Fußweg fahren oder so und sagen, nee, das ist Schuld wegen des Hackenpeters, der nur deswegen fahren die auf dem Fußweg.
Ich bin letztens angeschrien worden, ich soll doch bitte auf Asphalt fahren. Also ich habe geklingelt, damit die Leute wissen, da kommt ein Fahrradfahrer und bin dann vorbei und ich wurde angeschrien, dass ich auf Asphalt fahren soll. Naja. Ja gut, sowas gibt's halt immer, ne? Aber warum soll es passieren? Deswegen guckst du ja auch gerade jetzt nochmal, ne? Heute bei dieser alten Mühle da, die italienische Mühle, ne? Das ist mit Hotel. Ich glaube, diesen Weg, den Shortcut, das würde ich wegnehmen, weil da kommen Fußgänger runter oder da war ja auch gleich so Freisitz draußen, weißt du? Wenn dann da 20 Fahrradfahrer durcheimern, ne? Dann sagen die sich auch.
So. Aber es ist bei Kilometer 700, da werden wahrscheinlich 20 gleichzeitig fahren.
Ja, reichen ja ein paar, weißt du so. Und dann, ey, was macht ihr hier? Ja, Hackenköder.
Mit der blöden Mütze.
Ja. Oh Gott. Ja. Wie ist das jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ah Mensch, cool, schade, wann konnte man sich anmelden? Habe ich verpasst? Besteht noch die Chance oder?
Wenn man sich der Gruppe der Flinter zugehörig fühlt,
ja,
kann man sich noch anmelden. Ich hatte gestern noch eine Anmeldung und das. Ich habe so das Gefühl, Männer entscheiden sich immer ganz schnell und machen einfach und dann melden die sie wieder ab. Und deswegen war es echt schnell ausgebucht und dann habe ich gesagt, ich reserviere eben noch so ein paar Plätze für die, die sich länger entscheiden wollen. Und das sind jetzt einfach in der Fall, weil es einfach viele Männer schon angemeldet sind. Ich glaube, auf die 100 ist es so 70-30 das Verhältnis.
Okay.
Das ist okay. Ja, also. Aber ich habe jetzt einfach noch ein paar Plätze für Frauen hinter. Freigehalten.
Okay, und ansonsten kann man sich vielleicht immer noch mal nicht melden, falls einer abspringt, dass du das dann kurzfristig sozusagen...
Ja, ich kriege auch ab und zu E-Mails und dann sage ich, genau, ich schreibe auf die Warteliste.
Mhm.
Aber ja, es ist jetzt ja schon in 2 Monaten.
Mhm. Ja, ja.
Man muss ja auch Urlaub einreichen und so, also...
Ja, stimmt. Wieso ist doch ein Wochenende? Apropos Urlaub, Gunnar, was... Wir hatten ja letztes Jahr... Letztes Jahr haben wir zu Bright Midnight gesprochen, ne? wo du auf dem Klo die Welt verflucht hast.
Ja, das war traurig, das Ende.
Ja, aber es hat dich ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch bestärkt, darin dann doch das weiter zu verfolgen, was zu machen. Vorhin hattest du etwas erzählt von Expedition Ost.
Expedition Ost, ja.
Erzähl mal.
Also ich habe genau 2 Ziele vor dieses Jahr. Nachdem ich in ein kleines Motivationsloch gefahren bin nach Prime Midnight, war ich lange ein bisschen am Hadern und war auch gar nicht sicher, irgendwas zu starten dieses Jahr.
Mhm.
Aber den Steppenwolf hatten wir dann eh schon fix. Also ich wusste, wird was passieren.
Ach stimmt, ihr fahrt beide mit, ne?
Johann, Gunnar und ich, genau.
Ja, cool, genau, dass das geklappt hat auch mit dem Verlosen, ne? Dass die dann gesagt haben, alles klar.
Ja, finde ich gut. War, also super, auf jeden Fall. Freue ich mich mega drauf. Und was spontan jetzt sich entwickelt hat, ist eben diese Expedition Ost.
Mhm.
Startet von Leipzig aus, sind 500 Kilometer und 7000 Höhenmeter.
Mhm.
Und ist für mich von der Schwierigkeit her sozusagen, ja, so ein halbes Bright Midnight, also das, was ich in Norwegen gefahren bin.
Mhm.
Finde ich schön, weil es irgendwie greifbar ist. Also es ist nicht gleich wieder so eine ganz krasse Nummer, aber es wird eben anstrengend und ja, und hatte sich tatsächlich nur dadurch ergeben, weil ich einen von den Bright Midnight, der Markus Löwen, schöne Grüße, mich darauf hingewiesen hat und hat ein bisschen geschrieben. Der fährt auch gerade richtig viel, ganz interessant. Ja. Also der fährt jetzt auch so 30.000 Höhenmeter Sachen und also hat er eine auch eine interessante Entwicklung hingelegt
seitdem. Ja. Ja.
Und aber das war ein super Tipp von ihm. Ich habe mich jetzt einfach mal angemeldet und freue mich drauf.
Also macht ihr Steppenwolf und Expedition Ost sozusagen, stehen für dich an.
Ja, genau.
War das, wenn ich fragen darf, mit dem Motivationstief, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte das auch so ein bisschen, dass ich so zwischen, lassen wir einfach diesen ganzen Scheiß jetzt hier mal, ja. Mhm. Es macht ja eigentlich Spaß, aber vielleicht muss man das Ganze nicht als Rennen betrachten, so. Mhm. Ne? Wie hast du dich da quasi rausgeholt oder rausmotiviert oder hat Nils dich einfach gezwungen, Fahrrad zu fahren?
Also auf jeden Fall hat Nils weiterhin motiviert, am Ball zu bleiben. Und Johann auch. ja, wie habe ich mich motiviert? Also im Winter habe ich es tatsächlich auch nicht so geschafft, mich zu motivieren.
Mhm.
Es gab immer mal wieder so ein paar besondere Sachen, wo man da mal, also wo ich zum Beispiel das Fahrrad mit nach Schweden genommen habe, und da eine besondere Tour gemacht habe, das hat mich dann wieder motiviert.
Durch den Schnee geschoben.
Ja.
Ja. Und auch Glatteis hattest du doch so massives, oder?
Ja, genau. Da habe ich, glaube ich, für...
Wo du das Fahrrad... Warst du das, der das Fahrrad so... Wo das so gesplittert ist?
Ja, genau.
Ja, ich habe das gesehen, ey.
Das sah schlimmer aus, als es eigentlich war. Ich wurde da tatsächlich mehrfach drauf angesprochen.
Instagram. Es war so...
Das war nur für Instagram.
Ja. Ja, weil ich habe deshalb so da gesessen und gedacht, weil ich tatsächlich...
Also die Straße war sauglatt, also das war...
Also ich werde immer vorsichtiger, ehrlicherweise, weil ich einfach keinen Bock habe, irgendwas zu riskieren jetzt und irgendwie dann halt auch, dann fahre ich lieber drinnen. So.
Also das war eben auch wirklich Abenteuer. Ich hatte halt meinen Weg über einen Wanderweg gelegt, der komplett zugeschneit war und ich musste da mehr oder weniger durch, weil... Es gab eigentlich keinen Rückweg. Da war dann irgendwo auf einmal ein Zaun und dann, ja, dachte ich, probier's und bin da eben durchgestapft und am Ende war ich dann genau zwischen zwei so Feldern gefangen. Dann gab es diesen super glatten Weg.
Mhm.
Und dann hätte es entweder hießen, ich nehme jetzt diesen glatten Weg oder ich gehe wieder zurück in das Schneefeld.
Mhm.
Da musste ich ja den Weg nehmen.
Und ja.
Auf jeden Fall habe ich für 20 Kilometer, glaube ich, 3 Stunden gebraucht.
Ah.
Aber hat Spaß gemacht.
Also aber wird ja fix dunkel, ne? Da hat man ja auch nochmal andere Sorgen zu der Jahreszeit.
Ja, genau. Aber also ich bin früh los und das passt alles. Aber das liebe ich ja so, diesen Abenteuerfaktor, der sich dann manchmal einfach auch unterwegs entwickelt.
Frage. Du bist ja Fotograf. Fotografierst du dann auch in solchen Situationen, wenn du merkst, ich würde jetzt gerne die Sicherheit haben, dass ich weiß, dass ich es nach Hause schaffe? Oder hältst du da die Kamera zurück und versuchst erstmal quasi im Überlebensmodus dann wieder in dem Fall den Weg zu finden, dass du weiterfahren kannst? Oder wie machst du das in solchen Situationen? Also es gibt ja so das Motto, du auch dann fotografieren, wenn es richtig scheiße ist.
Ja, also das Problem ist, dass ich oftmals meine gute, ich sag mal, Vollformat-Spiegelreflexkamera nicht bei solchen Trips dabei habe.
Mhm.
Also in Norwegen hatte ich ja zum Beispiel nicht, da hatte ich jetzt einfach keine dabei gehabt. Ich mache aber viel mit dem iPhone. Das ist in Teilen eine recht gute Qualität. Also ich finde das, ich freue mich dann schon, wenn ich da besondere Bilder festhalten kann.
Mhm.
Ja, und jetzt habe ich ja bei diesem Trip auch mal wieder die Spiegelreflex dabei. Also wenn es geht, mache ich auf jeden Fall gerne Fotos dafür.
Mhm. Mhm. Und dann hast du quasi, also Schweden war dann schon so ein Teil des Wegs zurück sozusagen oder des Wegs raus aus der Verarbeitung?
Eigentlich war das, ja, da habe ich tatsächlich mal wieder so ein bisschen Motivation bekommen. Und Anfang dieses Jahres ist es erst wieder so richtig gewachsen, weil ich einfach wieder neue Ziele habe, glaube ich.
Ja.
Also auch persönliche Ziele, also auch so, und weil ich gemerkt habe, dass ich mir letztes Jahr sehr viel Druck da reingebracht habe.
Ja.
Ich habe sehr oft dieses eine Event hingearbeitet, alles hat sich darum gedreht. Dazu muss ich sagen, es war in Teilen ja für mich auch so eine Trennungsbewältigung.
Mhm.
Weil ich bin ja vorher schon viel Rad gefahren, aber es ist alles, hat sich sehr viel überschnitten.
Ja.
Und als das Ziel sich so aufgelöst hat in Norwegen, bin ich eben schon so ein kleines Loch gefallen.
Ja.
Und musste erstmal wieder einen Sinn finden. Und habe aber einfach mich zurückerinnert, warum ich eigentlich Rad fahre. Also, es hat mir ja von vornherein enorm viel gegeben.
Mhm.
Und dann ist natürlich klar, wenn man da so viel sich voller Energie auf eine Sache stürzt, dass man danach eben auch wieder so ein bisschen so fallen kann, sag ich mal.
Ja.
Kurzer Einschub. Ich finde bei solchen Events, das ist ja immer gerade das Tolle, dass du so lange drauf hinarbeitest. Also ich hatte zum Beispiel nach meinem ersten Rennen, als ich da fertig war, auch so das Gefühl, was mache ich jetzt? Ich habe mich so lange vorbereitet und jetzt sitze ich hier und habe es geschafft und jetzt habe ich ja gar nichts mehr vor. Und das Gefühl hat man ja eigentlich so im alltäglichen Leben nicht mehr so oft. Man arbeitet und arbeitet oder macht sein Ding und hat da Familie und macht dann seinen Urlaub und dann folgt das nächste Jahr und das nächste Jahr. Aber das ist eigentlich ja so, wie man Abitur gemacht hat, danach ist ja auch in so einem Loch, was mache ich jetzt? Mhm. Oder ist das Studium fertig, was mache ich jetzt? Also das, und das fand ich eigentlich nach so einem Rennen gerade das Coole, dass man so ein Loch hatte, wo man drauf hingearbeitet hat, also so ein Gefühl, was man so selten eigentlich hat. Auch wenn jetzt ein Loch eigentlich nichts Positives ist, aber man hat es irgendwie geschafft oder auch nicht. Aber man hat so ein Gefühl, ein besonderes Gefühl geschaffen durch diesen langen Ehrgeiz oder die Hinarbeitung dahin.
Ich glaube, wenn das ein positives Loch ist, weil du es eben geschafft hast, dann ist das nochmal was anderes, als wenn du, wie du jetzt bei Wild Midnight oder ich beim Bohemian Border Bash, wenn du halt abbrechen musstest. Ne? So, das ist, also, es ist ja in dem Moment ist es ja auch absolut ja, rationale okay. Entscheidung, ist auch nachvollziehbar und alles gut und so. Und wenn dann aber so der Moment kommt, wo man sich selber, wo man ja meistens alleine ist und sich zermartert. Ne? So, das ist, glaube ich, dieses negative Loch. Das ist dann schwierig. Und ich, da sind wir ja auch nicht alleine. Ne? Das sehe ich ja auch immer so bei vielen, die dann erstmal was ganz anderes machen oder dann halt irgendwann dazukommen, so wie du jetzt ja auch, sagen, nee, also den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Ne? Und es gibt ja auch Menschen, die, also selbst bei so, ich glaube bei Butlers und beim Silkwood Mountain Race, wir haben dort einen getroffen aus Brasilien oder keiner. Also der ist ja schon, weiß nicht, gefühlt 10-mal angetreten. Nie geschafft. Ich meine mal abgesehen von den Kosten. Ja, so, also das gibt's halt. Ne? Die sagen, das, ach, ich finde das schön, ich finde die Gemeinschaft schön, ich finde es toll, hier gemeinsam zu starten. Dann weiß ich sterbe am zweiten Tag und dann fahre ich da hin und dann so. Und dann ist das für die völlig in Ordnung. Vielleicht ist das ja auch dann ein Vorbild. Aber es ist ja gut, wenn du jetzt quasi diesen mit den Zielen, die man sich stecken kann. Aber klar, wenn du kommst, wann war Bright Midnight zu Ende?
Das war Ende Juli.
Ja gut, und wenn du dann sagst, ja okay, neues Ziel, Steppenwolf, der damals noch gar nicht bekannt war, wann er ist, ja, ist ja kein Ziel dann.
Ja, ja. Das Witzige ist, ich hatte eine Woche nach dem Bright Midnight hatte ich eine Tour gemacht von Hamburg, den Heidschnuckenweg. Mhm. Runter Richtung Gelsenkirchen, das waren glaube ich 500 irgendwas Kilometer, weil ich einen Freund besuchen wollte und mit ihm noch eine Tour starten. Mhm. Und ich habe währenddessen gemerkt, es war so eine Mischung aus beiden. Ich hatte irgendwie einerseits unglaublich Spaß, der war super anstrengend, dieser Weg. Es ist wirklich, ja, als wenn man einen Ultra-Trail fährt.
Ja, ja.
Hatte ich ein bisschen unterschätzt, aber ich liebe die Heide und Heidelandschaften. Mhm. Und war mir währenddessen eigentlich gar nicht so sicher, ob ich eigentlich wirklich Lust habe auf Radfahren. Als ich in Gelsenkirchen angekommen bin, hatte ich eigentlich schon keine Lust mehr. Und dann war das eben mit dem Kumpel, dieser Trip, echt mehr
Verpflichtung.
Und dann waren es eben auch noch, das ging durch Bergisch Gladbach. Und Bergisch steht für bergig.
Ja.
Und das hat mich wieder sehr an Norwegen erinnert. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht mehr so richtig Lust auf Höhenmeter.
Das ist eine Konfrontationstherapie gewesen.
Und Regen gab es auch noch, ne?
Regen gab es auch noch. Es gab sehr viel Regen und es war wirklich, geschafft. Und es war dann, wie du sagst, eine Konfrontationstherapie. Und danach bin ich dann ins richtige Loch gefallen.
Ja, ich glaube, manchmal muss man dann tatsächlich auch, wenn es einem so geht, dann das auch mal komplett zur Seite lassen. Das liest man ja auch oft, dass es dann, dass man sagen, so, ich habe das jetzt 2 Monate nicht angeguckt, ich habe was anderes gemacht. So, ich war spazieren, laufen, hab gesoffen, keine Ahnung, was so.
Ist ein guter Punkt, das habe ich eben bewusst auch so gemacht und mir auch so so Sachen gemacht, wie ich habe mir ja Saunieren angewöhnt, einmal die Woche in die Sauna. War früher nie mein Ding, aber gucke jetzt eben auch so, dass ich so ein bisschen, Self-Care und das versuche in eine gute Balance zu bringen.
Mhm.
Und momentan bringt mir das wieder super Spaß, irgendwie ein bisschen das Trainingspensum zu intensivieren.
Mhm.
Heute haben wir 150 Kilometer gemacht. Super, und wir fühlen uns gut. Also macht einfach wieder richtig Spaß gerade.
Ja. Ja, das mit dem Self-Care, was du da sagtest. Also ich habe meine Lust, Fahrrad zu fahren, war nicht so beeinträchtigt. Ne? So, ich habe dann eher gesagt, okay, gut, dann das nächste Ziel. Aber was ich halt aus diesem Ganzen gelernt habe, ist wahrscheinlich so wie du, irgendwie muss ich diesen Druck rausnehmen.
Mhm.
Ne? Weil ich weiß auch nicht, woher der kommt, wenn ich jetzt zurücklese. Warum habe ich es mir denn so schwer gemacht? So, das ist überhaupt gar kein Grund. Ja? So, und das äußert sich jetzt gerade auch, ich habe mein Trainingspensum halte ich, aber wenn ich manchmal, ich war jetzt wieder viel auf dienstlich unterwegs und im letzten Jahr hätte mich das völlig fertig gemacht. Weil dann habe ich überlegt, ah scheiße, okay, jetzt bist du 5 Tage in, weiß nicht, in den USA. Dann musst du dort, ich wollte dort übrigens, wollte dann in dem Hotel, ich sage, super, dann gehst du dort in das Hotel und gehst dort laufen. So, ne, weil ringsrum war jetzt in Las Vegas, da kannst du jetzt nicht einfach rausgehen. Also kannst du machen, rausgehen, laufen, ist aber völlig sinnlos. Und dann sagten die, natürlich haben wir eine ganz tolle Fitness-Area, Herr Mosch, können Sie machen, $75 der ein Eintritt, also in einmal, aber pro Tag, also nicht einmalig, sondern pro Tag $75, um dann dort zu laufen. Und dann, ja gut, dann wäre ich halt $500 los, nur damit ich meinen Sport mache. So, und da bin ich sehr, also mittlerweile sehr entspannt. Da sage ich mir, gut, okay, dann ist das jetzt halt eine kleine Trainingspause und dann mache ich halt weiter und dann wird das irgendwie werden und so. Und jetzt bin ich gefahren, jetzt hat mir irgendwie der Hintern gerade wieder wehgetan, deswegen, aber ich verfalle jetzt nicht in Panik, weil ich mir sage, na gut, dann gucke ich mir das halt jetzt mal an. Deswegen ziehe ich nachher auch andere Hose an, mache nicht die Fehler, das waren ja auch die Fehler, die ich gemacht habe, dass ich gedacht habe, naja, sind alle so schnell und Ultras und jetzt ich habe früh keine Zeit, mich noch anzuziehen. Also das alles ändere ich jetzt und gehe da ganz anders ran und bin deswegen auch sehr zuversichtlich, was jetzt dann den Sommer angeht und dass ich das dann irgendwie fertig fahre. Ich muss ja nicht niemand mehr was beweisen. Ne? So. Aber es war recht schnell, ehrlicherweise, bei mir so, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe, weil ich wusste, wenn ich das nicht tue, also ich brauche irgendetwas. Entweder die Entscheidung nie wieder rennen, ne, oder keine Rennen, oder irgendwas anderes so. Und ich brauche irgendein Ziel. Und das
war ja klar. Ja. Also ich glaube, das Ziel habt ihr auch so ein bisschen definiert mit, wir wollen das fahren. Steppenwolf. Und ich habe einfach, Steppenwolf. Und ich dachte, ja, das wird sich schon wieder einrenken bis dahin, meine Stimmung. Also ich habe da schon darauf vertraut, dass ich das auch so ein bisschen von alleine regeln wird und das auch ein bisschen mit der Jahreszeit zu tun hat. Im Winter, also auf Matsch, stand ich dieses Jahr nicht so drauf. Und ich glaube, das, genau.
Ja, es ist ja, wir hatten jetzt auch letztes Jahr gemerkt, durch dieses Holy Gravel, wo wir dann zu dritt gefahren sind, man ist dann auch ein bisschen langsamer, als wenn man alleine fährt und nicht jeder hat so dann seine Ziele und der eine, für den einen ist es zu schnell, für den anderen ist es zu langsam. Aber es macht halt doch irgendwie Spaß zu dritt. Man hat Pausen, wo man sich, ja, man verbündet sich dann ja auch irgendwie mal durch die intensive Zeit. Und wir hatten dann auch das Ziel, da wenig zu schlafen. Ich glaube, wir sind von 11 bis 4 oder 5 haben wir mal geschlafen und sind dann 4 gefahren, aber haben dann trotzdem Pausen gemacht, lange und auch
11 Uhr vormittags, 16, 17 Uhr und dann
gebadet und so, und das war dann schon so eher so schon ultra fahren. Wir haben dann da auch 230 Kilometer irgendwie gemacht am Tag, aber wir hatten auch Spaß so unter Freunden und das haben wir dann gemerkt, so lass uns das doch einmal im Jahr versuchen. Und dann war so immer irgendwas Lokales, man muss ja nicht weit weg, um jetzt ein Abenteuer zu haben oder eine schöne Zeit zu haben. Und das, ich glaub, ist,
daraus entsteht dann aber auch eine Geschwindigkeit, die eben dafür sorgt, dass keiner durchdreht. Also, dass du nicht überpaced oder so, oder dass du vergisst, Pausen zu machen und so, das war für mich auch so ein Learning. Ich hatte ja früher dann oft so Pausen, weil einer muss ja immer irgendwas machen. Das fehlt dir jetzt. So, deswegen habe ich auch nie Pausen gemacht. Finde ich idiotisch.
Finde ich aber eigentlich ganz spannend. Ich überlege gerade, warum, ich habe ja jetzt 2 sehr unterschiedliche Rennen mit Steppenwolf, dass wir das so als Gruppe machen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch bewusst nochmal eins genommen, wo ich wieder alleine fahren kann. Und dann diesen Modus, das ist einfach was ganz anderes. Ich weiß, beim Holy Gravel letztes Jahr oder generell in der Gruppe bist ja immer sehr darauf angewiesen, wie die anderen agieren. Und das fand ich halt auch in Norwegen richtig cool, einfach fahren zu können, wie ich Lust habe. Ich glaube, ich bin ein Typ, der macht immer mehr Pausen. Und dem ist die Zeit dann auch in dem Sinne am Ende nicht ganz so wichtig. Und das hat irgendwie ein schönes Fahrgefühl ergeben. Deswegen.
Ja, ich muss mir eine Pausenkultur auch angewöhnen. Ich muss mir eine Esskultur angewöhnen. Also jetzt nicht im Alltag, aber so unterwegs. Ich habe auch gedacht, weil mein Magen macht eigentlich alles mit. Und ich habe dann aber mitgekriegt, dass er hat dann jetzt nicht rebelliert, aber es hat dann halt, es gab dann schon Zeichen des Körpers, wenn du dir halt früh, kennt ihr ja, glaube ich, auch, wenn du da so um 4, ja, oder so, dann erstmal in Gel reindrückst, weil ich kann da noch nicht essen. Ich kann schlicht und ergreifend nicht essen. Und dann versuche ich das über Gels auszugleichen, dann sagt der auch irgendwann mal, sag mal, geht's noch oder so. Und ich konnte dann, aber das war mein Problem, ich konnte nicht essen. Also ich habe meine ganzen Kohlenhydrate ja auch leer gemacht. Ich hatte dir vorhin erzählt, diesen Weg von Bad Schandau hoch in das Lager zum Bohemian Border Bash Race, ne? Oder Border Bash, wo es jetzt mal war, ich weiß nicht, ob es da noch ist. Das sind ja nur 17 Kilometer oder so, ist gar nicht so weit, aber es sind ein paar Höhenmeter so, 300, 400, sowas in der Richtung. Ich war völlig im Eimer. Also beim ersten Mal hinfahren vorm Start, mit einem Lied auf den Lippen bin ich da hoch, ja, und als ich dann nach dem Abbruch aus dem Zug gestiegen bin, da hochgefahren, ich war auf 32, 52 und ich war tot, im Stehen tot. Also da, du kriegst das auch nicht so schnell gefüllt. Und das auch nur, weil ich nicht essen konnte. Und ich glaube, das war dann so.
Aber eine gute Esskultur hast du ja heute gelernt bei uns.
Ja, wir haben Eis gegessen, wir haben nochmal was gegessen hier und jetzt essen wir nochmal was. Also
einmal warm am Tag ist richtig.
Einmal warm am Tag.
Jeweils eine Stunde gesessen bei den Pausen.
Ja, so ein bisschen Pause ist ja völlig in Ordnung. Ich habe einen getroffen in Böhmen, der hat. Der ist noch relativ weit vorne mitgefahren, ein Amerikaner, sehr immer lustig. Und der sagte, der legt sich immer für eine halbe Stunde hin mittags irgendwo. Also legt er sich einfach hin und macht so einen Powernap und dann weiter geht's. Er sagte, ja, ich muss ja meinem Körper auch was Gutes tun, wenn ich den jetzt immer so bis nachts, Mitternacht oder weiß ich, bis wann man da so fährt, halb eins oder so, dann muss er ja auch mal was Gutes tun. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, gut, mache ich auch. Und dann habe ich es vergessen, dann war es auf einmal Abend. Und, ach, scheiße. Also das alles, ich glaube, da bin ich jetzt drüber. So, und versuche es jetzt halt auch. Ja, aber interessant zu sehen.
Ja, also Expedition Ost ist ja auch so ein bisschen Mini-Border-Bash. So stelle ich mir das vor, weil es da auch durchgeht. Dass so, ich habe die Route, ich kann da auch leider sehr wenig zu sagen, aber das weiß ich. Böhmen und ein bisschen Heide ist auch mit drin.
Gibt es eine Website zu?
Ja.
Expedition Ost einfach. Ich habe das irgendwo auch gehört. War das nicht jetzt irgendwo vor ein paar Tagen auf Instagram oder irgendwo habe ich das gehört, gesehen?
Kann man kurz schauen. Wie einfach bei Instagram vielleicht mal expedition.ost und dann findet man da ja auch dann ganz leicht.
Ah, okay, gut.
Internetseite.
Gut. Ist das ein Leipziger, der das macht, oder?
Gehe ich von aus.
Okay. Ja. Also ich kenne noch diese Transost, das war so eine Rennroute, die hat, das hat Markus Weinberg damals, als er noch so eine Firma hatte, die so Radreisen, weiß ich was, organisiert hat, Mountainbike-Touren vor allen Dingen im Ost. Europa. Und das war so ein Ding, irgendwo im Westen hat das, glaube ich, angefangen und ist dann durch Tschechien, Slowakei bis, ich glaube sogar bis Ungarn, irgendwie durch diese Gebirge da geballert. Also es war letztendlich eine Verbindung von mehreren Mountainbike-Trails und es war wohl auch, sagen wir so, also er hatte das mal erzählt, es war auch technisch anspruchsvoll. So, und das, ich glaube, das war auch das Problem bei manchen, die das gebucht haben und dann auf einmal in so einem Trail standen und dachten, ja, okay, dann nicht. So, und das sind ja auch manchmal in den Gebirgen, das sind ja auch dann eher so Sicherheitsfragen da, wenn da überhaupt nichts ist, ne, und du da dich hinlegst.
Also, das mit der ganz, ganz schlechten Webseite.
Transost, Expedition, ja. Transost? Das weiß ich nicht. Ich bin damals nur darauf aufmerksam geworden, weil vier Leute mitgefahren sind. Einer hat es, glaube ich, geschafft. Zwei haben abgebrochen. Und was war mit dem dritten? Verschollen. Vom Bären gefressen. Man weiß nicht. Nee, irgendwas war. Also es war jedenfalls, mich hat das so gewundert, weil vier Leute nur teilnehmen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn das aber ein Rennen ist und so, dann müssen wir eigentlich... Also wenn es nur vier Leute sind, dann würde ich darüber ja vielleicht nicht reden. So. Aber dann habe ich erst verstanden, dass es halt etwas ist, was du buchen kannst. So. Naja. Ja, cool. Ja, gut. So, morgen, wie viel Kilometer? Ich weiß immer noch nicht, bis Sarrentin, wie viele Kilometer sind das dann auf dieser Strecke?
Also wir fahren morgen früh 7 Kilometer, glaube ich, nach Lauenburg zum Frühstücken.
Ja, mehr muss ich nicht wissen.
Dann kannst du einen Zug nehmen.
Ja, dann nehme ich einen Zug bis hoch.
Nee, und dann treffen wir uns am Dreiländereck. Das fand ich ein sehr schöner Treffpunkt.
Hamburg, hast du jetzt rausgekriegt, welche Länder?
Hamburg, Schleswig-Holstein und
Meckpomm.
Ich glaube ja, weil das ist ja eine ehemalige Grenze da. Ne? Ja. Und dann fahren wir nach Beutzenburg. Also dann sind es also zum Ziel nach Lübeck. Die Tour, die ich da anbiete, sind 126 oder 124 Kilometer. Das Ziel, die Pause ist genau bei Kilometer 62 in der Mitte in Zarentin.
Okay.
Und da essen und irgendwie nochmal einkaufen,
Edeka. Dann haben wir, sagen wir mal, 4 Stunden bis dahin. 4-5 Stunden ungefähr.
Wenn alle Typless fahren, ja. Und alle Und das ist schon ordentliches Gelände. Es sind 52% Sand.
Steigung. Ja.
Es geht ganz oft, ich habe jetzt wirklich darauf geachtet, dass es an der ehemaligen Grenze lang geht. Und oft sind es dann einfach Gebiete, die nicht bewohnt waren. Oder ja, so Todesstreifen, was eben damals, wir kommen an vielen Denkmälern vorbei und auch an Dörfern, die damals dann zur Seite geschoben wurden, zum Bau der Grenze. Und es ist wild. Und dementsprechend kann das schon sein, dass es jetzt auch dadurch so viel geregnet hat. Gut, der Sand ist besser fahrbar jetzt durch den Regen, aber dass es immer noch matschig ist und länger dauert. Also dass man, ich glaube nicht, dass wir in der Gruppe jetzt mit mehr als einem 20er-Schnitt fahren. Also
zumal du gesagt hast, 18er-Schnitt. Jetzt geht er schon wieder hoch.
Ja, ich hatte gefragt, was der Schnitt ist, den man gerne fährt oder am liebsten, und dann 18, 20 oder 22 angegeben.
Ja.
Die meisten haben 20 angegeben, ein paar 18 und deswegen habe ich gesagt, fahren wir 18.
Ja. Also fahren wir 15.
Und also wir fahren dann 124 ab Blaumburg, wenn wir von hier starten.
Und Alex könnte mal mit seinem Fahrrad ringsrum her hüpfen, so wie heute immer.
Ja, in Schlagsdorf, das ist auch noch so ein Grenzmuseum, wo eben, ich weiß gar nicht, ob da auch ein KZ-Lager war, aber Grenzturm, Selbstschussanlage und so, dass man das alles nochmal sehen kann.
Also das wollte ich mir noch angucken und ich wollte Höhe Ratzeburg dann rüberfahren.
Ja, da fährt auch ein Zug, ja.
Nee, wenn dann fahre ich schon, wenn ich das hier schon zu Ende
bringe. Gegenwind zurück nach Hause.
Ja, nee, der lässt nach, habe ich
noch. Was ich, Michael Gartenschläger, das ist so eine Gedenkstätte, wo ich immer so mitten im Wald kommt man da, und das ist so ein Stein, und dann steht da auch nochmal ein Stück Mauer, glaube ich, oder. Der wurde mit 140 oder 270 Schüssen irgendwie so in dem Dreh erschossen, weil er die Selbstschussanlage einmal geklaut hatte, aus Wut zur DDR. Und dann ist er ein zweites Mal hin und dann haben die da auf ihn gewartet und ihn einfach mit über 100 oder 200 Schüssen erschossen. Und wenn man dann da, man fährt halt so 2 Kilometer auf diesem ehemaligen Grenzstreifen und dann kommt es auf einmal, dann irgendwie denkt man dann nochmal nach. So.
Ja. Letzte Frage meinerseits. Ihr hängt ja auch ein bisschen drinne bei dieser Matschfuß-Scouting-Geschichte, der Matschfuß, der jetzt stattfindet. Ist das ein Teil Hackenpetter oder ist das, hast du das quasi in anderer Freizeit weggescoutet?
Nee, oder das ist
mitgestaltet.
Also einmal kenne ich ja fast jeden Weg, der aus Kiel rausführt. Und
es gibt nur 2, Leute, macht immer nichts vor. Und das andere ist eine Zugstrecke.
Genau, und deswegen Matschfuß ist immer ein Jahr so rum und ein Jahr so rum. Und das merkt aber keiner. in diesem Fall sind die letzten 15 oder 5 Kilometer, da wird ein Teil ist identisch. Aber ja, also Hakenpeter geht ja 1000 Kilometer von Kiel aus eine Runde und Matschfuß sind 100 von Kiel aus.
Ja.
Es
bleibt geht. Jetzt auch bei 100, ne? Also sie hatten ja irgendwie, hatten sie mal 105 und das war dann irgendwie schon zu viel.
Ja, und das ist dieses Jahr auch immer echt noch matschig da in dem Gebiet und da.
Ja, Nomen ist oben, ne?
Ist auch so ordentlich hügelig viel Wald drin, also es wird auf jeden Fall ganz gut. Nee, das machen wir, genau, die beiden fahren nicht so gerne 100 Kilometer, deswegen machen wir das.
Ja. Na, sehr gut. Okay, super, dann mache ich mein zweites Bier auf, ich muss mir jetzt was an die Beine ziehen, glaube ich.
Gute Nacht, so ja. Und dann streiten wir uns noch, wer wo schläft.
Ich würde hier schlafen, also kann jetzt keiner sehen von euch, aber am Ende sozusagen.
Ganz
hier.
Hinten in der Höhle, ja, da wo die Ratten hinten auch sind.
Genau, so. Und die Frage ist, traut sich jemand auf den Tisch zu pennen, weil wenn ich bin nämlich schon älter, ich gehe bestimmt nochmal pinkeln nachts, dann Vorsicht. Oder ich stehe halt nur auf und pinkle. Das ist auch Vorsicht.
Ich schlafe auch gerne auf dem Tisch, wenn es von der Länge passt. Ja.
Die Länge macht mir das ist die einzige Sorge, die ich habe am Tisch.
Ja, du kannst dich hier so schräg. Der Tisch ist so 4 Quadratmeter.
4x4 ist ein Doppelbett quasi.
Ja, auch zum zweiten Schlaf. Gut, dann machen wir jetzt hier Schluss.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.